Ich habe heute für heute Morgen einen Bibeltext ausgesucht, den finden wir im Matthäus-Evangelium Kapitel 2. Matthäus-Evangelium Kapitel 2. Und den möchte ich dann auch zuerst vorlesen. Matthäus 2, Abvers 13. Als sie aber weggezogen waren, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef im Traum und spricht: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter mit dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes will das Kind suchen, um es umzubringen. Da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter bei Nacht mit sich und entfloh nach Ägypten. Und er blieb dort bis zum Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als sich nun Herodes von den Weisen betrogen sah, wurde er sehr zornig, sandte hin und ließ alle Knaben töten, die in Bethlehem und seinem ganzen Gebiet waren, von 2 Jahren und darunter, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erforscht hatte. Da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia gesagt ist, der spricht: Eine Stimme ist in Rama gehört worden, viel Jammern, Weinen und Klagen. Rahel beweint ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr sind. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef in Ägypten im Traum und spricht: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und zieh in das Land Israel. Denn die dem Kind nach dem Leben trachteten, sind gestorben. Da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter zu sich und ging in das Land Israel. Als er aber hörte, dass Archelaus statt seines Vaters Herodes über Judäa regierte, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Und auf eine Anweisung hin, die er im Traum erhielt, zog er weg in das Gebiet Galiläas. Und dort angekommen, ließ er sich in einer Stadt namens Nazareth nieder, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist, dass er ein Nazarener genannt werden wird. Ja, mit diesem Bericht sind wir ja eigentlich schon mitten in der Adventszeit oder in der Zeit der Geburt Jesu. Meistens, zumindest einmal im Jahr, erinnern wir uns daran ja ganz besonders. Und der größte Teil von uns tut das nun gerade im Dezember. Wobei wir ja von der Bibel nicht genau sagen können, wann die Geburt Jesu wirklich stattgefunden hat. Auf der einen Seite ist dieser Bericht, den ich gerade gelesen habe, eine ganz erschütternde Angelegenheit. Immerhin geht es darum, dass Maria und Josef mit Jesus ins Ausland fliehen mussten, um sich dort jahrelang zu verstecken vor Herodes. Dann lesen wir dort auch, dass kleine Jungs ermordet worden sind auf den Befehl König Herodes hin. Auf der anderen Seite empfinde ich diese Geschichte allerdings auch ganz herausfordernd. Ich muss sagen, in einer bestimmten Hinsicht beneide ich ja den Josef regelrecht. Und zwar hatte er hier 3-mal eine wichtige Lebensentscheidung zu treffen und 3-mal macht Gott es ihm verhältnismäßig einfach, indem ihm im Traum ein Engel erscheint und er sagt ganz genau, was dran ist. Einmal ziellos nach Ägypten, da bist du sicher. Dann geh wieder zurück nach Israel, der Herodes ist gestorben. Und dann geh nach Nazareth, lass dich dort nieder. In einer gewissen Weise würde ich mir so etwas ja auch wünschen. Gerade für die wichtigen Entscheidungen meines Lebens. Nun, mir geht es so, wie manchen, der auch heute Morgen hier ist, dass so die ganz wichtigen Lebensentscheidungen ja schon getroffen sind. Ich habe mich schon entschieden, Christ zu sein, mein Beruf steht auch schon fest, wen ich geheiratet habe, ist auch seit 30 Jahren schon fest und ich habe nicht vor, das wieder zu verändern. Also von daher, diese Sachen sind ja geklärt und doch gibt es fast jede Woche wichtige Entscheidungen, die getroffen werden müssen. wie ich meine Zeit einteile beispielsweise, welches Buch ich lese oder welches halt nicht oder mit wem ich spreche oder für wen ich dann eben keine Zeit mehr habe, welchen Termin ich annehme, wo ich eine Einladung bekommen habe und welchen nicht. Da geht es nicht um Leben und Tod, wie bei Josef, aber immerhin sind es Entscheidungen. Und ich würde mir doch manchmal wünschen, da käme jetzt auch so ein Engel im Traum. Und er sagt jetzt also, wenn du Geld spenden willst, dann das Werk, das ist dran. Oder wenn du eine Urlaubsreise planst, ja, das ist der richtige Ort, da gehe hin. Oder wenn ich zu meinem Nachbarn gehen soll, ihm das Evangelium erklären, wäre das doch auch eine schöne Ermutigung, wenn ich solch einen Engel im Traum sehen und hören würde. Also ich fände das praktisch, ich müsste mir nicht mehr viel Gedanken machen über irgendwelche Entscheidungen, ich wüsste, jetzt bin ich im Willen Gottes. Allerdings muss ich sagen, mir ist das bisher in meinem Leben noch nie passiert. Also nicht, dass ich nicht träumen würde, rein medizinisch träume ich sogar jede Nacht. Wobei manches Mal, wenn ich morgens aufwache, dann erinnere ich mich noch gerade an meinen Traum und wenn ich beim Frühstück bin, ist der schon wieder vergessen. Und dabei würde ich mich doch so gerne daran erinnern, um auch mal beim Frühstück etwas Interessantes beitragen zu können. Denn meine Frau träumt auch jede Nacht, aber sie kann sich bis ins Detail genau erinnern, was sie da so geträumt hat. Und ich weiß noch, irgendetwas war da, aber ich weiß nicht mehr genau, was es gewesen ist. Aber auch bei den Träumen meiner Frau ist es so, dass wir meistens ganz genau identifizieren können, ach, das hast du geträumt, weil du dir gerade Sorgen über diese Frage machst. Das hast du gerade geträumt aufgrund des Gespräches, was wir gestern Abend noch im Hauskreis gehabt haben. Das hast du jetzt geträumt für das, was heute ansteht zu tun. Meistens können wir ganz genau zuordnen, woher was kommt. Denn natürlich hat Gott zu biblischen Zeiten und er kann es auch heute noch zu uns durch Träume oder Engel sprechen. Aber auch zu biblischen Zeiten hat Gott das relativ selten getan. In manchen Fällen macht er es, aber bei den meisten Menschen nie. Denken wir beispielsweise an das Leben des Apostels Paulus, was wir zumindest bei seinen Missionsreisen relativ ausführlich beschrieben haben in der Apostelgeschichte. Und wenn wir die durchlesen, ich habe das dafür auch speziell noch einmal getan, dann stelle ich fest, bei den meisten Entscheidungen, wo Paulus hinzog und was er zu predigen hatte, gab es keine Anweisung im Traum. Dreimal haben wir das in seiner ganzen Lebensgeschichte, wo dann Gott übernatürlich eingreift. Einmal lesen wir, der Herr wehrte ihm, da und dorthin zu gehen. Wir wissen nicht genau, wie es war. War es ein Wort eines anderen Christen? War es etwas, was er direkt von Gott gehört hat? Oder möglicherweise auch ein Traum? Jedenfalls ein Traum oder eine Vision spielte dann die Rolle, als ihm dieser Mann aus Mazedonien erscheint, der ihm dann sagt, komm herüber und hilf uns. Scheinbar hat Paulus sonst nicht genau gewusst, dass jetzt es dran war, nach Mazedonien zu ziehen. Und Gott gibt ihm eine direkte Einladung, geh nach Mazedonien und predige dort. An den meisten Stellen, beispielsweise als Paulus nach Ephesus gegangen ist, als Paulus nach Athen gegangen ist, als Paulus nach Beröa gegangen ist, als Paulus nach Thessaloniki gegangen ist, keine Einladung von einem Engel, keine Offenbarung Gottes. Sondern Paulus ist dahin gegangen, weil er wusste, dass er ganz allgemein im Willen Gottes steht, nämlich den Heiden das Evangelium zu verkündigen. Und manches Mal ist er einfach weggezogen, weil der Boden zu heiß war, weil man ihn nach dem Leben trachtete und umbringen wollte. Und dann ging er. Manchmal, weil Geschwister ihm rieten, jetzt solltest du weiterziehen. Beim Paulus, der immerhin nicht irgendwer war, sondern der von Jesus selbst berufene Apostel für die Heiden, selbst dieser Paulus erlebte in seinem langjährigen Dienst nur relativ selten eine direkte Anweisung von Gott durch Träume, Engel oder Ähnliches. Sondern in den meisten Fällen musste er sich unter Leitung des Heiligen Geistes selbst entscheiden, in dem Rahmen, den Gott für ihn und für uns alle vorgegeben hat. Also, wenn Gott zu dir durch einen Traum spricht oder du meinst, es sei so, dann überprüfe erst genau, ob es nicht auch andere Optionen gibt, woher der Traum kommen kann. In den allermeisten Fällen kommen unsere Träume durch das, was uns gerade intensiv beschäftigt. Oder das, womit wir uns abends beschäftigt haben. Also wenn du abends irgendeinen schlimmen Krimi siehst, musst du dich nicht wundern, wenn du plötzlich von einem Mörder träumst. Das hat nichts damit zu tun, dass du Angst haben musst, dass du bald überfallen wirst. Das hat eher was damit zu tun, lest doch abends lieber ein paar Psalmen und dann wirst du ruhiger einschlafen und vielleicht von dem guten Hirten träumen oder sonst irgendwie etwas. Das, womit wir uns beschäftigen, beeinflusst natürlich auch unser Unterbewusstes und damit auch unsere Träume. Und das ist der häufigste Fall. Manchmal kann es ja sogar so sein, dass wir durch Träume vielleicht in Versuchung geführt werden, weil da irgendetwas angesprochen wird, wo unsere Schwachpunkte im Leben sind. Träume sind nicht immer Reden Gottes. Wenn ich dann zurück zu meiner Frau komme, bei ihr ist es so, dass sie unter anderem durch einen Traum zum Glauben gekommen ist. Sie ist in Frankreich, in Paris, in einer atheistischen Familie aufgewachsen und hatte dann in der Schule eine Freundin, die gläubig gewesen ist. Und dann eines Nachts träumt sie von der Kreuzigung Jesu. Und Jesus spricht zu ihr und sagt, ich bin für dich gestorben. Das war für sie so beeindruckend, dass es für sie klar war, hier ist nicht nur irgendetwas Eigenes, hier ist Gott, der zu ihr spricht, dass sie sich daraufhin bekehrt hat. Allerdings war das einzige Mal in ihrem Leben, wo sie sich relativ sicher ist, dass hier Gott einen Traum benutzt hat, um ihr das wichtig zu machen, was sie offensichtlich auf andere Art und Weise sonst nicht verstanden hätte. Gott kann Träume benutzen, aber Träume sind auch ein Spiegel unserer Ängste, unserer Wünsche, unserer Hoffnungen, unserer Erlebnisse. Und da sollten wir nicht den Willen Gottes hineininterpretieren, sondern das voneinander trennen. Genauso, was die Engel angeht. Heute ist es in bestimmten christlichen Kreisen Mode geworden, dass man Engelerscheinungen hat. Es gibt zahlreiche Pastoren in den USA, die sich damit brüsten, dass ihnen regelmäßig Engel erscheinen und ihnen mitteilen, was sie am Sonntag zu predigen haben oder was sie in der Seelsorge weiterzugeben haben. Ich bin da eher skeptisch. Weil selbst wenn dir ein Engel erscheint, also das wäre ja eine beeindruckende Sache, ich weiß nicht, wie ihr euch die Engel vorstellt, die Seraphim und die Cherubim. Es muss irgendwie beeindruckend sein. So wie bei den Hirten auf dem Feld, als Jesus geboren worden ist. Da war ihnen sofort klar, hier sind Engel Gottes. Und in Ehrfurcht fielen sie nieder. Und sie müssen erst einmal wieder ermutigt werden, um dann zuzuhören. Also es muss beeindruckend sein, wenn einem ein echter Engel Gottes erscheint. Aber wir dürfen nicht vergessen, es gibt auch den Teufel, der sich verkleidet als Engel des Lichts. Das heißt, dann erscheint dir ein ganz toller Engel, so wie du ihn immer erträumt hast. Und jetzt sei vorsichtig, es könnte auch ein verkleideter Teufel sein, der sich als Engel des Lichts ausgibt. Denn immerhin kann der Teufel solche Formen annehmen, um uns zu verführen. Weil wir ja eher darauf hören, wenn er nun zu uns käme mit Pferdefuß und schwefligem Atem, ja, dann würden wir ja sofort wissen, also bitte sehr, nein, das ist nicht der richtige Weg. Aber häufig verkleidet sich der Teufel. Wir lesen das doch auch im Neuen Testament, wenn Jesus warnt vor den Wölfen in Schafspelzen. Ja, von außen sehen wir das schöne Schafspelz, da denken wir, das ist doch einer von uns und in Wirklichkeit verbirgt sich dahinter eine Anfechtung, das Reden des Teufels. Warum muss Paulus denn im ersten Kapitel des Galaterbriefes sagen, selbst wenn ein Engel vom Himmel kommt und euch ein anderes Evangelium predigt, der sei verflucht? Das heißt, er hält es offensichtlich für möglich, dass wir Engelerscheinungen haben und dieser Engel sogar fromm reden kann und glorios auftritt und uns in Wirklichkeit nicht hin zu Jesus führt, sondern weg von Jesus führt. Wir kennen das im Alten Testament, auch die falschen Propheten. Die haben auch im Namen Gottes geredet. Jesus warnt vor denen, die am Ende zu ihm kommen und sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen? Alles Mögliche haben sie im Namen Jesu gesagt. Fromm geredet. Denken wir, als Jesus vom Teufel versucht wird in der Wüste, nachdem er 40 Tage gefastet hatte, da tritt der Teufel auch nicht auf und sagt, gib deinen Glauben auf. Sondern der zitiert sogar noch Bibelverse, dieser fromme Teufel. Der Teufel kennt Bibelverse. Da sagt er, wenn du dich hier herabstürzt, dann steht doch in den Psalmen, dann werden die Engel kommen und werden dich auffangen. Aber Jesus hat deutlich erkannt, das ist jetzt nicht eine richtige Anwendung des Wortes Gottes, das ist eine fromme Verführung. Und deshalb weist er ihn dann mit einem Wort Gottes zurück, du sollst Gott nicht versuchen. Das ist dann seine Antwort. Also wenn dir ein Engel erscheint, dann lass dir erstmal den Ausweis zeigen. steht da drauf, ausgestellt vom Himmel. Naja, natürlich, wahrscheinlich haben die Engel keinen Ausweis. Was ich damit meine ist, überprüfe das, was dir der Engel mitteilt. Nicht jede Engeloffenbarung ist von Gott. Denken wir beispielsweise einmal an den Islam. Mohammed ist ein Engel erschienen. Er meinte, es sei der Engel Gabriel und der hatte ihm dann den Koran mitgeteilt. Ist das nun von Gott? Ist der Koran wahr? Also wenn wir ihn vergleichen mit den Aussagen Jesu in der Bibel, dann ist der Koran falsch. Und dann ist die Engeloffenbarung falsch. Die Mormonen, der Joseph Smith, hatte eine Offenbarung von dem Engel Moroni, der ihm das Buch Mormon mitgeteilt hat. Und auch da steht vieles drin, was deutlich im Gegensatz zu der Offenbarung der Bibel steht. Es kann gar nicht von Gott sein. Und deshalb müssen wir darauf achten, wenn wir meinen, dass wir eine übernatürliche Offenbarung bekommen, sei es durch Träume und sei es durch Engel, wir müssen überprüfen, ist es wirklich von Gott. Nur weil es sich gut anfühlt oder gut aussieht, muss es deshalb noch nicht von Gott sein. Manche Christen hören auch zu viel auf ihr Bauchgefühl und meinen, ihr Bauchgefühl sei Reden Gottes. Und das ist es in den meisten Fällen nicht. Unser Bauchgefühl versucht, das zu rechtfertigen, was wir gerne wollen, nicht unbedingt, was wir sollen. Martin Luther war deshalb schon sehr skeptisch gegenüber unserem Bauchgefühl und hatte dann gesagt, das Herz des Menschen ist eine Hure. Damit meinte er, häufig ist das, was wir für gut halten, nur das, was wir gerne wollen. Und so gibt es manche Menschen, die mit dem besten Gewissen die schlimmsten Dinge tun, weil sie sich so lange eingeredet haben, es ist doch gut. Da kommt eine Frau zu mir in die Seelsorge und sagt mir, Gott habe ihr gesagt, sie soll sich von ihrem Mann trennen. Das war nach einem längeren Gespräch aber eher ihr Bauchgefühl. Ihre Ehe war schon seit mehreren Jahren schlecht und jetzt hoffte sie endlich, sich aus der Ehe befreien zu können. Aber als gute Christin wollte sie das nicht einfach so tun, also hat sie so lange darauf gehofft, dass endlich eine Aussage käme von Gott, sie darf sich von ihrem Mann trennen. Und nachdem sie sich das jahrelang gewünscht hatte, dann kam plötzlich dieses fromme Bauchgefühl, wo sie den Eindruck hatte, Gott sagt mir, ich soll mich von meinem Mann trennen. Übrigens nicht weit von hier entfernt, im 19. Jahrhundert am Zürichsee, gab es auch jene beiden Schwestern, Erweckungszeit. Die eine der beiden Schwestern hatte von Gott die Offenbarung bekommen am Karfreitag, sie solle ihre Schwester töten und die würde dann am Ostermorgen wieder auferweckt werden und das ganze Dorf würde gläubig werden. Und weil es ja eine Anweisung Gottes ist, hat sie das auch getan. Sie hat dann 3 Tage neben ihrer Schwester gesessen und gebetet. Und als sie dann am Ostermorgen nicht auferstand, da war dann zwischenzeitlich schon die Polizei zu Hause. Und eben diese Schwester, die eine kam ins Grab und die andere ins Gefängnis. Also nur weil ich meine, etwas klingt so fromm, weil ich doch ehrlich darauf hoffe, dass Gott auch ein Wunder der Auferstehung heute tun kann, heißt es noch nicht, dass es wirklich von Gott ist. Wenn wir solche übernatürlichen Gefühle haben oder meinen, sie seien von Gott, auch die müssen wir überprüfen. Sie können uns ganz in die falsche Richtung hineinlenken, weil unsere Gefühlswelt eben nicht nur durch den Heiligen Geist bestimmt wird, sondern auch durch unsere Umgebung, durch unsere Ängste, durch unsere Schuld, durch die Versuchung, durch viele, viele andere Dinge mehr. Und wir müssen lernen, das unterscheiden zu können. Also auch das ist nicht der ideale Weg. Der ideale Weg ist auch nicht das Hoffen und Beten um Zeichen. Das wird der ein oder andere wahrscheinlich auch kennen. Jetzt will ich irgendeine wichtige Entscheidung treffen, meinetwegen, wo soll ich denn jetzt hinziehen? Oder bei manchen Jüngeren, welchen Beruf soll ich lernen? Oder wen soll ich heiraten? Und jetzt gibt es verschiedene frömmere oder nicht so fromme Wege, um Zeichen zu erzwingen. Da, wo Gott vielleicht gar kein Zeichen geben will. Die einfachste Form davon ist, dass wir beispielsweise ein Zeichen nehmen, meinetwegen aus dem Straßenverkehr. Wenn ihr in der Nähe einer belebten Kreuzung seid, dann könntet ihr anfangen zu beten, wenn das nächste Auto, was ich sehe, rot ist, dann soll ich die heiraten. Allerdings würde ich euch empfehlen, falls ihr wirklich heiraten wollt, nehmt nicht rot, das kommt zu selten vor. Sondern dann nehmt lieber weiß oder grau oder schwarz, das kommt viel häufiger vor. Und wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dann gibt Gott eine zweite Chance. Nicht? Also gut, das nächste Auto. Und spätestens beim 10. wird es klappen. Nur ist das nicht das Reden Gottes. Das ist nur unser eigener Wunsch, für den wir gerne noch eine göttliche Segnung haben wollen, um dann nicht ganz alleine dazustehen. So funktioniert das nicht. Es gibt auch die Variante, dass man die Bibel an irgendeiner Stelle aufschlägt und dann das Erste, was man liest, ist die Antwort Gottes. Da soll es ja den gegeben haben, der auch auf der Suche nach einer Partnerin war und nach dem wiederholten Aufschlagen stieß er schließlich auf die Stelle und es kam eine lange Dürre. Und dann wusste er, wen er zu heiraten hat. Ja. Nun, ich merke schon an eurer Reaktion, das war wahrscheinlich ein Missverständnis, denn hier ging es um eine lange Trockenheit. Es ging nicht um eine schlanke, große Frau. Aber wenn man will, dann kann man auch das missverstehen. Nein, die Bibel ist kein Orakelbuch, sie ist eine Mitteilung Gottes für jede Lebenssituation. Aber wir können nicht immer da herauslesen, was wir gerade herauslesen wollen. Oder der Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf hatte dann einige Jahre lang ein Losverfahren eingeführt. Das Los ja, das Los nein und das Los noch nicht. Allerdings, da wo ich große Hochachtung vor Zinzendorf habe, er hat es dann nach einiger Zeit auch wieder abgeschafft, das System. Nachdem nämlich viele Entscheidungen scheinbar von Gott kamen, die aber so absurd wirkten, dass man hinterher merkte, hier redet nicht Gott, sondern es ist eher ein Zufallsverfahren. Zu Recht, Zinzendorf erinnerte sich ans Alte Testament. Da gab es ja diese Lose für die Priester Urim und Thurim. Die sollte man ziehen. Aber da war es ein Auftrag Gottes. Gott hat diesen Auftrag nicht für jeden Christen gegeben. Genau wie wir nicht durchs Schilfmeer ziehen sollen. Also wenn ihr irgendwo im Urlaub an einem Meer seid, dann denkt nicht, da steht doch, wir werden drüber gehen, trockenen Fußes und dann marschiert ihr ins Mittelmeer und das Wasser steht euch bis zum Hals. Ihr sagt, ich glaube, das Wasser wird verschwinden und dann blub, 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 blub. Wenn Gott das dem Volk Israel versprochen hat, was er aus Ägypten herausgeführt hat, gilt das nicht automatisch auch für dich, sondern es war eine Aufforderung an das Volk Israel. Und deshalb können wir nicht einfach irgendwelche Bibelverse herausnehmen, die nicht wirklich für uns gedacht sind. Und wir können nicht irgendein Losverfahren einführen, wenn Gott uns nicht wirklich dazu beauftragt, dieses Losverfahren zu praktizieren. Nachdem ich jetzt einige Punkte gesagt habe, was wir denn eher nicht tun sollten, dann sitzt hier vielleicht der ein oder andere und fragt sich jetzt, ja, wie mache ich es denn richtig? Also ich hoffe, dass da einige diese Frage stellen. Denn ich hoffe, dass ihr hier alle heute Morgen gekommen seid mit dem dringenden Wunsch, ich will den Willen Gottes erfahren und ich will den Willen Gottes auch tun. Wenn du Christ bist und diesen Wunsch nicht mehr hast, dann bete darum, dass Gott ihn dir neu gibt. Denn das sollte unser dringender Wunsch sein. Und das ist das Erste, was wichtig ist, um den Willen Gottes zu erfahren. Wenn ich den Wunsch gar nicht mehr habe, dann kann Gott mit dem Holzhammer kommen und ich verstehe es immer noch nicht. Ich muss zuerst immer diesen sehnlichsten Wunsch haben, Herr Jesus, ich will dir nachfolgen. Was ist dein Wille für heute, für morgen, für übermorgen? Und das ist unabhängig von dem Lebensalter. Das hängt auch nicht nur an den riesengroßen Lebensentscheidungen, sondern an vielen kleinen täglichen Lebensentscheidungen. Mit wem soll ich heute sprechen? Was soll ich meinen Kindern sagen, wenn ich welche habe? Meinen Enkelkindern? Wie soll ich meine Zeit einteilen? Hat Gott etwas mit meinen Begabungen vor, die ich habe? Und die habe ich mit 18 genauso wie mit 80. Gott gebraucht uns bis zum letzten Tag unseres Lebens. Das ist nicht nur auf Jugend bezogen, aber auch auf Jugend bezogen. Und hier brauchen wir, gerade wenn wir schon längere Zeit Christ sind, wieder neu die Sehnsucht, den Willen Gottes zu erkennen und dann auch zu tun. Wenn ich nämlich nicht bereit bin, ihn zu tun, wird Gott mir seinen Willen auch nicht offenbaren. Gott sieht unser Herz. Warum sollte er uns nachgehen, wenn er sieht, du bist gar nicht bereit zu tun, was er von dir erwartet? Und zwar nicht nur, wenn er dir das segnend mitgibt, was du gerne hören willst, sondern gerade, wenn er dir auch etwas Unangenehmes zu sagen hat. Wenn er dir zu sagen hat, versöhne dich endlich mit deinem Nachbarn, mit dem du schon seit Jahren im Streit bist. Oder versöhne dich mit deinen Cousins und Cousinen, mit denen du dich nicht mehr gut verstehst. Oder bitte doch endlich mal deinen Ehepartner um Entschuldigung für das, was du falsch gemacht hast. Wenn du nicht bereit bist, es zu tun, darfst du nicht erwarten, dass Gott dir hier oder in anderen Bereichen seinen Willen sagt. Wie ist das beispielsweise, als Jesus dann vor den Herodes, den Sohn des Herodes, den Großen, geführt worden ist, kurz bevor er hingerichtet worden ist? Dann fragt er ihn auch, ja, willst du nicht für mich ein Wunder tun? Und Jesus tut kein Wunder. Warum? Weil er genau wusste, dieser König war gar nicht daran interessiert, zu wissen, was richtig und was falsch ist. Sondern dieser König war nur interessiert, bei seiner Frühstückstafel noch mal etwas Unterhaltung zu bekommen. Mach doch mal ein paar Zauberstücke, das ist so langweilig in meinem Palast. Und dafür wollte Jesus sich nicht hergeben. Und deshalb hat er kein Wunder getan. Wer wirklich nach ihm suchte und ihm nachfolgen wollte, da war Jesus immer bereit, mit Menschen zu sprechen und Menschen zu sagen, was dran ist. Für den, der gar nicht dazu bereit war. Wie manchmal auch bei den Pharisäern. Er gibt ihnen gar keine Antwort mehr, weil er weiß, sie wollen gar nicht zuhören. Und das heißt, wenn du nicht bereit bist, auch den Willen Gottes zu tun, darfst du nicht unbedingt erwarten, dass Gott dir seinen Willen auch mitteilt. Sei bereit, den Willen Gottes zu tun. Und das ist gar nicht so einfach, weil viele von uns als Christen sind dabei, schon von vornherein den möglichen Willen Gottes einzuschränken auf das, was gerne in unserem Interesse stände. Manche beten eben nicht wie im Vaterunser, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, sondern indirekt beten sie, mein Wille geschehe, wie im Himmel wie so auf Erden. Manche meinen, Gott so intensiv bearbeiten zu müssen, dass er endlich das tut, was ich will. Da leidest du vielleicht seit Jahren unter einer Krankheit und statt wirklich zu fragen, was der Wille Gottes ist, betest du seit Jahren nur dafür, dass du endlich gesund wirst. Vielleicht ist der Wille Gottes gar nicht, dass du gesund wirst. Vielleicht will Gott mit deiner Krankheit etwas ganz anderes erreichen. Aber du bist gar nicht bereit, diesen Willen Gottes zu hören, weil die einzig mögliche Antwort, die du hören willst, ist, ich werde gesund. Deshalb nehmen manche Christen auch zweifelhafte medizinische Hilfe in Anspruch, nur um gesund zu werden, weil scheinbar doch Gott wollen muss, dass ich gesund werde. Wo bitte sehr hat sich Gott in der Bibel verpflichtet, uns ewige Gesundheit zu geben? Wir lesen doch gerade in der Bibel, dass manchmal Krankheit ein größerer Segen sein kann als Gesundheit. Und ich rede da als einer, der das durchaus auch schon erfahren hat. Ein Dreivierteljahr war ich wegen Krebs im Krankenhaus, wusste nicht, ob ich überlebe oder nicht, hatte mehrere Operationen, konnte schon allein den Geruch im Krankenhaus nicht mehr ertragen, hatte dann 3 Durchgänge Chemotherapie und mir ging es wirklich schlecht. Und trotzdem habe ich nicht gesagt, Gott, du musst mich gesund machen, sondern eher war mein Gebet, Gott, zeig mir, was dran ist. Wenn es dran ist, krank zu sein, gib du mir Kraft in dieser Krankheit. Wenn du mich heilen kannst, dann mach mich gesund. Wir sollten bereit sein, die verschiedenen möglichen Antworten Gottes zuzulassen und nicht Gottes Willen von vornherein einzuschränken, wenn er das vielleicht nicht möchte. Da war ich neulich in einer Gemeinde, da war eine ältere Frau, so Mitte 70, Ende 70. Und dann hatte sie ein Zeugnis vor der ganzen Gemeinde gegeben, was mich beeindruckt hat, sodass es bis heute mir noch in Erinnerung ist. Da hatte diese ältere Frau gesagt, sag Gott doch in der Gemeinde, danke dafür, dass ich jetzt wieder eine Woche im Krankenhaus sein durfte. Also zuerst habe ich gedacht, sie meint wahrscheinlich, dass ich jetzt wieder draußen bin. Nein, dann hat sie erzählt, ja, die ganze Woche lag sie neben einer anderen Omi, die noch nie was vom Wort Gottes gehört hat. Und eine Woche konnte sie ihr Zeugnis geben und ihr zeigen, wie toll der Herr Jesus ist. Da sagte sie, das war der Grund, warum Jesus mich ins Krankenhaus geschickt hat. Ist das nicht auch eine Perspektive? Statt im Krankenhausbett zu liegen und mit Gott zu hadern, warum bin ich jetzt schon wieder hier? Bitte führ mich endlich raus. Und mein ungläubiger Nachbar sieht nur, ich bin genauso unzufrieden wie er. Kein Unterschied zwischen dem Christ und dem Nichtchrist. Da habe ich mir gedacht, das ist doch eine Perspektive. Also nicht, dass ihr meint, ich sehne mich wieder nach dem Krankenhaus. Ich hoffe, nie wieder rein zu müssen. Also das war 3/4 Jahr für mich mehr als genug. Aber Gott hat es mir zugemutet und er war da jeden Tag. Und ich habe auch da gemerkt, dass er mich liebt, obwohl er mich in der Krankheit lässt und trotz des Gebetes kein Wunder getan hat, wo ich plötzlich aus dem Bett gesprungen bin und wieder gesund war. Aber sei bereit, den Willen Gottes zu akzeptieren, auch wenn er nicht deinen Wünschen entspricht. Sonst wirst du möglicherweise den Willen Gottes nie richtig hören. Bete wirklich darum, wie Jesus im Garten Gethsemane, wenn es möglich ist, lass den Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Das ist ja das Vorbild, was Jesus uns gegeben hat. Er wollte auch nicht am Kreuz leiden aufgrund der Schmerzen, aber er hat gesagt, ich bin gehorsam, weil ich weiß, es ist der Wille meines Vaters im Himmel und weil ich weiß, es ist nötig, damit du und ich gerettet werden können. Deshalb ist Jesus den schweren Weg ans Kreuz gegangen, obwohl er Gott darum bittet, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Manchmal wird uns Gott auch schwere Wege zumuten. Wie übrigens in der Geschichte, die ich gelesen habe, auch Maria und Josef. Sie durften nicht zurück in ihre Heimat, zu ihren Eltern und Freunden nach Nazareth, sondern sie mussten ins Ausland fliehen, damit Jesus nicht getötet worden ist. Auch das war keine leichte Angelegenheit. Der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, setze den Willen Gottes um, da wo du ihn schon weißt. Und dann wird Gott dir den Willen Gottes offenbaren, wo du ihn noch nicht weißt. Was meine ich damit? Vielfach tendieren wir als Christen dahin, besonders intensiv nach dem Willen Gottes zu fragen, wenn es um große, wichtige Lebensentscheidungen gibt, für die wir nicht so gerne alleine die Verantwortung übernehmen. Ich hoffe, es geht nicht so weit, dass du bei der Partnerwahl sagst, jetzt frage ich danach, denn wenn es hinterher mit meiner Frau schief geht, dann kann ich die Schuld Gott in die Schuhe schieben. Gott, du hast mir diese Frau gegeben, jetzt mach auch dafür, dass das wieder in Ordnung kommt. Nein, so funktioniert es nicht. Du hast dir deinen Partner ausgewählt, Gott hat es bestätigt oder vielleicht auch nicht. Jetzt hast du ihn, jetzt bist du auch dafür verantwortlich. Wir können es nicht machen wie Adam, ich habe nur davon der Frucht gegessen, weil meine Frau, die du mir gegeben hast, die hat mir das angeboten. Nein, das gilt nicht als Ausrede. Wir sollten Gott nicht nur bei wichtigen Lebensfragen fragen, die wir dafür halten, sondern jeden Tag sollten wir Gott fragen, Gott, was ist heute für mich dran? Und bei ganz vielen Dingen aus der Bibel, da weißt du ja als Kind Gottes schon lange, was du tun sollst. Wir lesen dann in der Bibel, der Wille Gottes ist eure Heiligung. Das sind doch ganz konkrete Aussagen, zum Beispiel. Oder Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das bedeutet doch, er will dich auch gebrauchen, dass alle Menschen gerettet werden. Wo bist du dabei, dich gebrauchen zu lassen, dass Menschen vom Evangelium hören? Gott will dich dafür gebrauchen. Und das ist jetzt keine Fantasie, keine Engeloffenbarung, das steht ganz deutlich in der Bibel drin. Dann haben wir die 10 Gebote. Gott will, dass du keine anderen Götter hast. Gott will, dass du deiner Frau treu bist. Gott will, dass du kein falsches Zeugnis gibst. Gott will, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott möchte, dass du das Werk Gottes unterstützt. Und wenn wir die ganze Bibel durchgehen, haben wir ganz, ganz viele Aussagen. Da steht, du Frau, ihr Frauen ordnet euch unter euren Männern. Da steht, ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern. Da steht dann, ihr Arbeitnehmer, tut das, was eure Pflicht ist, eurem Arbeitgeber gegenüber. Ihr Arbeitgeber, gebt denjenigen, die bei euch angestellt sind, das, was ihnen zusteht. Unterdrückt sie nicht. Und so weiter und so weiter. Wenn wir wirklich ernsthaft nach dem Willen Gottes fragen, dann sollten wir daran gehen, zuerst einmal den Willen umzusetzen, von dem wir ganz deutlich wissen, der ist in meinem Leben dran. Gott will nicht, dass du neidisch bist. Ganz eindeutig. Gott will nicht, dass du geizig bist. Wenn du nicht bereit bist, das umzusetzen, was Gott dir schon lange gesagt hat, wie kannst du erwarten, dass Gott jetzt noch viel mehr dir sagt? Er sagt dir schon 100 Punkte und du bist nicht bereit, einen von denen umzusetzen. Wieso erwartest du jetzt, dass Gott dir noch einen 101., 102., 103. sagt? Da sagt Gott dann, fang doch erst mal an mit dem, was du schon lange weißt. Gut, du wirst vielleicht nicht ans Ende kommen, aber wenn du nicht bei den Dingen, die du weißt, beginnst, wieso erwartest du, dass ich dir jetzt noch viel mehr sage und mitteile? Und das ist manchmal für uns Christ eben auch eine schwierige und wichtige Herausforderung, vor der wir stehen. Mit dem anzufangen, was Gott dir schon deutlich gemacht hat. Und wenn du jetzt an irgendetwas denkst, weil du dich genau daran erinnerst, da muss eigentlich was verändert werden. Da sollte ich eigentlich endlich das umsetzen, von dem ich schon lange weiß, das ist dran. Ich sollte mit dem Bruder und der Schwester mich versöhnen. Ich sollte da meinem Nachbarn mal wirklich das Evangelium erklären. Dann tu das. Und du wirst merken, umso mehr du es tust, umso deutlicher und klarer wird dir der Wille Gottes. Auch in anderen Bereichen deines Lebens. Ein weiterer wichtiger Punkt, den finden wir im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 2. Römerbrief, Kapitel 12, Vers 2. Da schreibt der Apostel Paulus an die Christen in Rom. Römer 12, Vers 2. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln, durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Ich lese noch einmal. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Hier geht es ja gerade darum, den Willen Gottes zu erkennen. Und da steht, wie können wir den Willen Gottes erkennen? Indem wir uns nicht diesem Weltlauf anpassen, dem Zeitgeist anpassen, den Denkmoden anpassen, in denen wir leben. Indem wir unser Wesen und unseren Sinn erneuern lassen durch den Heiligen Geist, durch das Wort Gottes, durch die Nähe, die wir zu Gott haben. Naht ihr euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Genau das steckt hier darin. Wenn mein Denken und Wahrnehmen in erster Linie geprägt ist durch das, was auch alle anderen Menschen in meiner Umgebung für wichtig und gut halten, dann werde ich auch das Reden Gottes nicht mehr richtig hören können. Ich werde das Reden Gottes deutlicher hören, wenn ich mich von ihm prägen lasse. Und mich von Gott prägen zu lassen, dazu genügt nicht der sonntägliche Gottesdienstbesuch. Der ist ein erster und wichtiger Schritt. Aber ich muss mich täglich der Prägung des Wortes Gottes aussetzen. Ich muss täglich im Gebet die Nähe zu Gott suchen, damit er mich auch prägen kann. Das, was mich häufig erschreckt, dass ich in vielen Gemeinden genau dieselben Schlagworte höre, wie sie bei Ungläubigen ebenso vertreten werden. Man hat dieselben Prioritäten, dieselben Interessen, dieselben Denkkategorien und da fehlt diese intensive Prägung von Gott. Wenn nach Statistiken der durchschnittliche Schweizer etwa 3,5 Stunden jeden Tag im Internet surft und nicht nur Predigten hört, und dann sind das in der Woche, 21 bis 24 Stunden, dann können wir nicht meinen, dass eine Predigt von einer Stunde dem ein wirkliches Gegengewicht setzen könnte. Wir müssen uns dem Wort Gottes intensiv aussetzen, und zwar immer wieder, denn hier steht deutlich, wenn nicht Gott unseren Sinn prägt, unser Denken prägt, unsere Wahrnehmung prägt, dann wird es uns irgendwann nicht mehr möglich sein, den Willen Gottes in der Praxis erkennen zu können. Dann sagt mein innerer Wunsch, mir kauf dir das neue teure Auto, weil mein Fleisch das möchte. Dann sage ich plötzlich, Gott gönnt mir doch auch den Urlaub auf den Seychellen. Obwohl Gott vielleicht lieber will, dass du einen Missionseinsatz in Österreich machst. Aber Österreich ist ja viel langweiliger. Also ich hoffe, jetzt hört kein Österreicher zu. Ja. Nein, ich liebe ja auch die Österreicher. Aber sagen wir, mit einem Österreich-Urlaub kannst du vor deinen Kollegen und Freunden nicht so sehr protzen, wie mit Bildern von Palmen und einer Südseeinsel. Aber geht es jetzt auch darum? Also wirklich bereit zu sein, auf Gott zu hören, setzt voraus, dass du dich der Prägung Gottes immer wieder auslieferst. Dass du dir Zeit zum Gebet nimmst und nicht nur 5 Minuten. Dass du in der Bibel liest und nicht nur die Losungen für 2 Minuten, sondern intensiv. Dann wird Gott dein Denken und dein Fühlen so tief prägen, dass dir viele Sachen im Alltag schon vollkommen klar sind. Du musst gar nicht mehr viel nach dem Willen Gottes fragen, weil der Heilige Geist durch das Wort Gottes dich in vielen praktischen Dingen führt. Da war ich vor einiger Zeit in einer Gemeinde, da fragten mich dann Jugendliche und sagen, also ist es wirklich verboten, dass man zusammenziehen darf und zusammen schlafen darf, ohne verheiratet zu sein? Die Bibel sagt doch nichts darüber, sagten diese Jugendlichen, aus einer bibeltreuen evangelikalen Gemeinde. Und da war es einfach daran, diese Jugendlichen haben in ihrer Jugendgruppe sich mehr Gedanken gemacht, treffen wir uns heute Abend bei McDonald's oder bei Mövenpick, gehen wir heute Eisschlittschuh laufen oder gehen wir wandern, statt schauen wir heute ins Wort Gottes. Und dann ist es ja kein Wunder, dass ich irgendwann so denke wie alle Menschen um mich herum. Nämlich, dass es gar kein Problem ist, zusammenzuziehen und zusammen zu schlafen, ohne verheiratet zu sein. Denn wenn wir genau die Bibel kennen, dann hätten wir diese Frage gar nicht, weil wir dann ganz genau wüssten, dass die Bibel definitiv sagt, dass wir erst heiraten sollen und dann zusammenziehen und schlafen sollen. Und bei vielen anderen Dingen ist es ebenfalls so. Die Bibel gibt uns ganz viele Antworten, nur wir lesen sie nicht, weil wir zu wenig intensiv das lesen wollen oder weil uns gerade die Dinge, die uns unangenehm sind, stärker wegerklärt werden, als dass wir sagen, sie sollen uns herausfordern und korrigieren. Wenn man will, dann kann man mit solch einer Brille auf der Nase die Bibel lesen, nur noch das zu lesen, was man gerne will. Nur noch die biblischen Verheißungen und Segnungen. Und jeden Tag bist du ermutigt, weil Gott dir sagt, du bist toll und du bist super und ich will dich segnen und alles ist gut. Und das steht ja auch in der Bibel. Aber es steht in der Bibel auch genauso, du bist ein schuldiger Sünder. Du bist in deinen Gedanken verwirrt. Du bist eigensüchtig oder geizig oder neidisch, je nachdem. Gott sagt uns beides. Er sagt uns das Ermutigende und Erbauliche. Er sagt uns aber auch die Korrektur, die wir unbedingt nötig haben. Und er sagt sie uns nicht, weil er uns böse ist, sondern weil er uns liebt. Weil er nicht mit ertragen kann, wie wir auf dem falschen Weg sind, wie wir falsche Prioritäten setzen. Und dann möchte er, dass wir uns selbst und anderen dadurch keinen Schaden zufügen. Und wenn wir es durch leises Reden nicht hören, dann redet Gott manchmal lauter, damit wir es auch verstehen. Was können wir noch tun, um den Willen Gottes zu erfahren? Eine ganz wichtige Angelegenheit, habe ich so erlebt, ist das Hören auf andere Geschwister, die Jesus wirklich nachfolgen. Also Geschwister, von denen ich weiß, die leben nahe bei Jesus, die schätzen das Wort Gottes, auf die zu hören. Denn gerade bei wichtigen Fragen habe ich bei mir erlebt, dass es mir sehr schwer fällt, deutlich auf das zu hören, was Gott will, als das, was ich will. Wenn du gerade frisch verliebt bist an die Jüngeren und bist du dann noch objektiv darauf zu hören, ob du die Person heiraten sollst oder nicht? Nein. Du willst nur noch ein Ja hören. Wenn du irgendwo einen neuen Job antreten willst, weil deine Kollegen dich so nerven, dann willst du nur noch innerlich ein Ja von Gott haben. Und manchmal der Bruder oder die Schwester können deutlicher sehen, was für uns dran ist, als wir selbst. Das finden wir auch an einigen Stellen der Bibel, dass da gegenseitige Ratgeber sind, dass der eine dem anderen rät, was er zu tun hat. Beispielsweise meine Entscheidung, damals in die Schweiz zu kommen und Theologie zu studieren, war aufgrund des Ratschlags mehrerer Geschwister der Gemeinde. Eigentlich hatte ich vor, ein Lehramtsstudium zu absolvieren. Und dann sind mehrere Geschwister auf mich zugekommen, hatten gebetet vorher und haben mir gesagt, Michael, wir glauben, du bist von Gott berufen, du solltest in den geistlichen Dienst gehen. An sich hatte ich gar nichts dagegen. Ich war vorher auch schon in der Gemeinde engagiert und in Missionseinsätzen engagiert. Nur wovor mir etwas graute war, jetzt während des Studiums ein ganzes Jahr jetzt erstmal nur Hebräisch lernen und Griechisch lernen. Und mir hat alles in der Schule Spaß gemacht, so außer das Lateinlernen. Ich dachte, ah nein, jetzt auch noch mal sowas wie Lateinlernen. Gott hat schließlich auch dadurch geführt. Nicht? Habe ich Latein gelernt und Griechisch gelernt und Hebräisch gelernt und hat auch geklappt. Es war mühsam, aber mit Gottes Hilfe gut geklappt. Und dann habe ich diese Entscheidung getroffen, nicht weil mir so sehr danach war, sondern weil ich davon ausgegangen bin, wenn mehrere Geschwister unabhängig davon mir das sagen, dann kann das Reden Gottes sein. Also auch das. Bei manchen Dingen, wenn wir nach dem Willen Gottes fragen, dann geht es darum, dass wir uns vielleicht hinsetzen und erst einmal die verschiedenen Entscheidungsoptionen aufführen. Beispielsweise wieder, du bist zerstritten mit deinen Kindern, Enkeln, Eltern, sonst irgendwie etwas. Dann schreib dir doch mal auf, Option 1 ist, ich mache nichts. Was passiert dann und was will Gott? Was will Gott mit Geschwistern, mit Beziehung zwischen Geschwistern, Eltern und so weiter? Dann schreibt Aum Opfium 2, ich gehe hin und bitte um Entschuldigung. Option 3, der andere kommt. Das wünschen wir uns ja meistens, nicht? Ich weiß, das geht bei manchen so, dann sagen sie, ja, ich will ja auch gerne endlich, dass meine Kinder wieder kommen, aber die müssen zuerst kommen. Und das passiert nicht. Das ist in den letzten 5 Jahren nicht passiert, wird wahrscheinlich auch nicht passieren in der Zukunft. Und dann ist es ist so schwer, einmal um Entschuldigung zu bitten. Meistens in Beziehungskonflikten ist es ja so, dass nicht nur einer alle Schuld trägt, sondern verschiedene Stufen von Schuld da sind. Und manchmal ist der eigentlich von Gott gewählte Weg, überwinde deinen Stolz, auch wenn du vielleicht recht hast, mach du den ersten Schritt. Und im ersten Schritt mach nicht schon wieder lauter Vorwürfe dem anderen gegenüber, sondern hör einfach mal zu. Im Gebet lass dir Weisheit geben, was man besser sagt und was man nicht sagt. Und selbst wenn du 100-mal recht hast, was ist jetzt wichtiger, dass der Kontakt wieder da ist und dass hoffentlich das Verhältnis verbessert oder recht zu haben und damit zu sterben und die Beziehung blieb so? Manchem ist es lieber, recht zu haben und alleine zu sein und sich zu ärgern jeden Tag neu, wie schlechte Beziehungen sind. Immer wieder sich zu bestätigen, ich hab doch recht. Und wie gesagt, selbst wenn du recht hast, tu doch auch einmal den ersten Schritt. Unser Herr Jesus, der hat doch gesagt, er ist gekommen, nicht zu herrschen, sondern Diener zu sein. Er selbst hat sich erniedrigt, obwohl er 100-mal mehr Recht hätte als wir. Und manchmal geht es darum, einen ersten Schritt zu tun. Und da hilft es einmal aufzuschreiben, was ist die Konsequenz der einen Entscheidung, was ist die Konsequenz der anderen Entscheidung, welche Entscheidungsmöglichkeiten habe ich überhaupt in dieser oder jener Frage. Oder soll ich meinem Nachbarn jetzt wirklich mal einladen zum Grillen oder zum Kaffee trinken, um ihm einmal wieder das Evangelium zu erklären? Jetzt schreiben wir auf, der Nachbar nervt so fürchterlich und er hat Mundgeruch und sowieso, der mag mich gar nicht und eine Torte mag er auch nicht. Und also schreiben wir alles auf und dann schreiben wir auf der anderen Seite aus, wenn du es doch tust, vielleicht benutzt das Jesus, um zum Herzen dieses Nachbarn zu sprechen. Und vielleicht putzt er hinterher sogar noch Zähne. Und wenn er es nicht tut, der Hauptsache er ist im Himmel. Also schreibt dann einmal auf, was ist die Option 1, was ist die Option 2, damit wir uns das deutlich vor Augen führen. Sonst entscheiden wir häufig einfach aus unserer Gewohnheit. Ich habe das nie gemacht und ich kann das nicht und es geht auch nicht. Und statt darauf zu vertrauen, dass Gott doch verheißen hat, uns die richtigen Worte zu geben, wenn wir zur Rechenschaft gezogen werden. Da verspricht doch Jesus, habt keine Angst, ich werde euch die richtigen Worte eingeben, was ihr aussprechen sollt. Hier, mach die verschiedenen Optionen und selbst wenn du nicht hundertprozentig sicher bist, am Ende wirst du meistens merken, eine der Optionen, da spricht viel mehr dafür. Und dann bete dafür, dass Gott dir das klar macht. Und dann wird Gott andere Menschen benutzen und Bibelstellen benutzen, um dir deutlich zu machen, was dran ist. Und wenn du das tust, schau nicht zuerst auf deine Angst, die du hast. Natürlich schau auch ein bisschen darauf, welche Fähigkeiten du hast. Also einer, der nie andere Sprachen lernen konnte, ist höchstwahrscheinlich nicht als Bibelübersetzer berufen. Ja. Einer, der gelähmt im Rollstuhl sitzt, ist wahrscheinlich nicht als Sportmissionar berufen. Ich meine vielleicht auch bei den Paralympics oder so etwas, kann das ja auch sein, aber Gott hat ja dir Begabungen mitgegeben. Der 1. Korinther 12 spricht davon. Und meistens beruft auch Gott in dem Rahmen der Begabungen, die du hast. Deshalb ist es auch hier eine Hilfe, sich immer wieder von anderen sagen zu lassen, von Gott zeigen zu lassen, selbst darauf zu schauen, wo sind in deinem Leben Begabungen, die du entweder von Natur aus schon bei der Geburt bekommen hast, also von Gott aus, der es dir in der Geburt mitgegeben hat, oder wo sind die Begabungen, die du bekommen hast, als du Christ geworden bist und der Heilige Geist in dich gekommen ist und dich dazu befähigt hast. Vielleicht entdeckst du dann auch noch neue Begabung. Vielleicht die Begabung, anderen plausibel das Evangelium erklären zu können. Oder die Not der anderen zu sehen und ihnen dann zu helfen. Manche können das richtig gut. Die merken, da ist jemand einsam in der Nachbarwohnung und mal vorbeizugehen und ihm etwas Essen vorbeizubringen. Und manche erkennen das, manche sind irgendwie blind dafür. Wenn du einen Sinn dafür hast, wenn du merkst, Gott spricht dich dadurch an, dann tu das auch, setz das ein, was Gott dir als Begabung gegeben hat und du wirst merken, dass da vielleicht deutlicher wird, was du in der Zukunft in deinem Leben tun sollst und was du nicht tun sollst. Denk auch daran, Gott wird in wenigen Fällen dir ganz konkret sagen, heute sollst du in die Migro gehen und einen Butterzopf kaufen. Warum? Weil Gott bestimmte Dinge tabuisiert hat, was du in jedem Fall nicht kaufen sollst. Also beispielsweise, kauf dir keine unmoralischen Sachen. Also es gibt bestimmte Sachen, die sind tabu. Auch bestimmte Berufe sind tabu. Wenn du als junge Frau dir überlegst, dann weißt du zum Beispiel, der Beruf einer Prostituierten ist tabu. Der Beruf eines Betrügers oder Bankräubers ist auch tabu. Da kannst du nicht sagen, ja gut, die Hälfte spende ich hinterher, was ich erbeute, dann ist es ja heilig. Und ich bete vorher auch noch intensiv, dass es gelingt und keiner verletzt wird. Nee, das geht nicht, das ist tabu. Es gibt bestimmte Dinge, die sind tabu, und dann gibt es mehrere mögliche Optionen. Wie dem Paulus war möglich, gehe ich jetzt zuerst nach Thessaloniki oder gehe ich zuerst nach Athen? Der hätte das eine entscheiden können und das andere entscheiden können. Der generelle Auftrag Gottes für ihn war, predige den Heiden, und zwar so viel wie möglich, das Evangelium. Das war sein genereller Auftrag. Und solange er entschieden hat und im Willen Gottes war, dann hat Gott ihn auch gehen lassen. Nur wenn er das dann irgendwie nicht erkannt hat, dann kam das Stoppschild, hier nicht weiter oder geh nach Mazedonien. Und deshalb kannst du manchmal auch freudig und bewusst weiter als Christ leben und sagen, ich bin im Willen Gottes, weil ich immer noch in dem Rahmen bin, den Gott mir gezeigt hat. Die Gemeinde, die Familie, der Beruf. Da musst du nicht jeden Tag neu fragen und ins Zweifeln kommen, ist das jetzt dran? Dann wirst du ja verrückt. Wenn du jeden Morgen anfängst, Gott noch zu fragen, soll ich jetzt aufstehen aus dem Bett oder ist es besser, liegen zu bleiben? Nein, dann ist es besser, steh auf, du weißt, das ist im Willen Gottes. Wir erinnern uns dann gleich auch an die Sprüche, nicht? Der sich im Bett wälzt von einer Seite auf die andere wie die Tür in der Angel, statt aufzustehen und zu arbeiten. Dann weißt du, hier gibt es ja so einen Bibelvers, nicht? Bleib nicht im Bett liegen, du Fauler, sondern aufstehen, tu das, was Gott dir zeigt. Also geh dann auch weiter, zweifle nicht ständig neu daran. Und wenn du dann eine Entscheidung getroffen hast und gesagt hast, ich bin überzeugt, jetzt ist diese Anstellung dran, jetzt ist diese Beziehung dran, jetzt ist dieses Gespräch dran, dann bleib auch erst einmal dabei, und auch wenn es dann kleine Schwierigkeiten gibt, gib dann nicht gleich auf. Hätte der Paulus bei seinen Missionsreisen gleich aufgegeben, ja, der wäre ja nicht weiter als bis zum nächsten Dorf gekommen. Der wurde ja sogar gesteinigt zwischendrin und unrecht im Gefängnis festgehalten und geschlagen. Und hier wusste er, das war kein Zeichen Gottes, höre auf, sondern in diesem Fall war es eine Anfechtung des Teufels, höre auf. Und er blieb dabei. Also wenn du weißt, du bist in dem Willen Gottes und du hast es von anderen bestätigt bekommen und das Wort Gottes hat es dir bestätigt, dann gib nicht gleich bei jeder kleinen Schwierigkeit auf. Wenn dein Nachbar nicht so freundlich reagiert, wie du es erhoffst, bleib trotzdem dabei. Der braucht das Evangelium und er braucht manchmal jemanden, der ihm einfach nur zuhört oder der mit ihm betet. Und dann tu das auch. Knick nicht bei jeden kleinen Widerständen ein, sondern bleib dabei, wenn du eine Entscheidung getroffen hast vor dem Willen Gottes. Vielleicht genügt das auch schon einmal für heute Morgen, denn ich glaube, das sind einige Herausforderungen für alle von uns. Vielleicht bist du jetzt derjenige, der sagt, ich habe schon ganz lange nicht mehr nach dem Willen Gottes gefragt, weil die großen Lebensfragen sind entschieden. Fang neu an, nach dem Willen Gottes zu fragen. Für den anderen ist die Herausforderung zu erkennen, bist du auch bereit, den Willen Gottes zu tun? Oder schränkst du Gott von vornherein schon ein? Denk daran, gib Gott alle Optionen, vielleicht sogar die Option, dass du krank bleibst, obwohl du dir wünschst, gesund zu sein. Dass du in deiner Ehe bleibst, obwohl du nicht super glücklich bist, weil Gott dich da gebrauchen will. Sei bereit, auch Antworten Gottes zu akzeptieren, selbst wenn du sie eigentlich, wenn sie dir nicht so attraktiv erscheinen. Klammere übernatürliche Offenbarungen und falsche Wege aus, um den Willen Gottes zu erkennen, oder überprüfe sie zumindest, dass du nicht auf jedes Bauchgefühl, auf jede Engelerscheinung, auf jeden Traum gleich mit dem Willen Gottes reagierst. Dann als nächster Punkt, setz das um, von dem du schon weißt, dass es der Wille Gottes ist. Da, wo so viel in der Bibel steht, der Wille Gottes ist, lüge nicht, der Wille Gottes ist, sei heilig und lebe heilig. Dann als nächster Punkt, suche danach, was der Wille Gottes ist, indem du andere Menschen fragst, was sie meinen, was für dich dran ist. Und dann sechstens überprüft die verschiedenen Optionen. Schreib einmal auf, was für Möglichkeiten da sind und versuche sie zu vergleichen und im Gebet zu überprüfen, was dabei dran ist. Sehe, was eher dafür spricht, was dagegen spricht. Erkenne, wo Gott dich begabt hat. Und siebtens, treff dann eine Entscheidung. Wenn es um wichtige Fragen geht, sag auch in 14 Tagen, da will ich eine Entscheidung treffen. Je nachdem, wie wichtig die Frage ist. Weil sonst wirst du nie hundertprozentige Klarheit gewinnen. Setz dir einen Termin, dann entscheide dich und trotz Widerständen, die dann vielleicht auftauchen können, bleib bei dem, was du als wichtig erkannt hast. Wenn Gott dir etwas ganz Neues anweisen will, dann wird er es ganz deutlich machen. Aber kleinere Probleme können auch auftauchen, einfach weil die Ausführung des Auftrags Gottes ist nicht immer leicht und der Teufel ist daran interessiert, dich davon wegzubringen und abzubringen. Wenn du jetzt immer noch nicht alle Fragen beantwortet hast und wenn ich dir auch noch nicht ganz konkret gesagt habe, wen du denn jetzt heiraten sollst. Ja gut, für viele ist die Frage schon beantwortet, von daher ist es ja nicht klar, aber die, für die das noch nicht getroffen ist. Oder wenn du die Frage hast, ja was soll ich denn jetzt in der nächsten Woche konkret tun? Gerne biete ich dir an, dass nach dem Gottesdienst kannst du auf mich zukommen, wir können noch miteinander reden, wir können auch zusammen beten und Gott darum bitten, dass er Dinge deutlich macht in deinem Leben. Sonst frag irgendjemanden anders. Und ich hoffe, dass wir alle in der nächsten Woche mehr so leben, wie Gott es will. Mehr das tun, was er für uns in unserem Leben aufs Programm geschrieben hat. Und nicht einfach nur weitermachen, wie es unsere Gewohnheit ist. Das kann gut sein, aber manchmal ist eben auch Veränderung dran. Manchmal ist es dran, neu darauf zu hören, was der Wille Gottes in deinem Leben ist. Und dafür wünsche ich dir den Segen Gottes. Ich bete an dieser Stelle gerne noch mit euch zu unserem himmlischen Vater, weil das ist ja eine wichtige Sache, denn er soll uns ja sagen, was sein Wille ist und wir wollen es dann gehorsam tun. Ja, wer möchte, kann gerne dazu aufstehen und ich werde dann mit euch gerne beten. Vater im Himmel, vielen Dank, dass du nicht nur ein ferner Gott bist, der sich irgendwo im Universum zurückgezogen hat und uns hier alleine zurückgelassen hat. Danke, dass du deinen Sohn Jesus Christus geschickt hast, dass du Propheten und Apostel in der biblischen Zeit geschickt hast, die aufgeschrieben haben, was für unser Leben heute von Belang ist. Du siehst uns, die wir heute Morgen hier in diesem Gottesdienst oder sonst wo sind und hiermit zuhören. Du siehst unser Herz. Gib du all denjenigen, die sich bisher sträuben, auf deinen Willen zu hören, ein williges Herz, die Offenheit, dir zu vertrauen und dann auch das tun zu wollen, was du von ihnen möchtest. Sprech du so deutlich zu ihnen, gerade in Fragen, die offen sind, dass sie es verstehen und hören können. Bewahre du uns alle vor falschen Wegen, deinen Willen erforschen zu können, durch Zeichen oder durch falsche Offenbarungen oder Uminterpretation von Träumen. Wenn du wirklich zu uns redest, tu es bitte sehr so, dass wir es deutlich verstehen können. Hilf du uns, das von deinem Willen umzusetzen, was wir schon erkannt haben. Hilf du uns da, unsere Trägheit oder unsere Angst zu überwinden und da erste Schritte in diese Richtung zu tun oder weitere Schritte. Hilf du uns, dass wir Geschwister an unserer Seite finden, die uns dabei helfen, deinen Willen zu erkennen, die uns deutlicher und klarer sagen können, was dran ist, selbst da, wo wir zu einseitig oder schwach sind und es in dem Moment nicht erkennen können. Öffne du auch unseren Verstand, dass wir erkennen können, was richtig und was falsch ist. Erinnere du uns an deine biblischen Aussagen, die uns helfen können, richtige Entscheidungen zu treffen. Wenn du es möchtest, benutze auch Umstände, die uns deutlich machen, hier geht es weiter oder hier ist der Weg zu Ende. Gib du uns Weisheit, richtige Entscheidungen zu treffen. Dass du verherrlicht wirst durch unser Reden und Handeln und durch unsere Entscheidungen. Und dass wir das auch sehen können und selbst ermutigt sind, weil wir merken, dass du uns gebrauchst, ganz unabhängig von unserem Alter, von unserem Geschlecht oder von unseren Begabungen, die wir haben. Willst du uns gebrauchen und mach du uns das deutlich und hilf du uns auch, wenn dann Widerstände auftauchen, nicht gleich aufzuhören, sondern dabei zu bleiben, uns von dir ermutigen zu lassen, wenn wir wissen, dass wir noch in deinem Willen sind. Du hörst auf ein ehrliches Herz. Und dann hörst du auch, wer alles heute Morgen da ist, der von dir erfahren will, was für ihn oder für sie dran ist. Sprich du zu den Geschwistern und mach es ihnen deutlich. Danke, dass du das tun willst, weil es ja dein Wunsch ist, dass wir deinen Willen erkennen und dann auch tun. Amen.